und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom Generationentheater Zeitsprung. Kommen Sie, die Vorhut oder die erste Reihe, die erste Hälfte übernehmen Helga, Brigitte und Bianca. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
Guten
Morgen.
Am 13. September ist die Premiere von Die schöne Lau auf Tour. Ihr spielt in Bebenhausen, seid also quasi selber auf Tour. Und ja, was spielt ihr? Was ist Die schöne Lau auf Tour? Helga, du fängst vielleicht an.
Ja, ich fange an. Also wir haben festgestellt, auch so von Leuten, die jetzt in Bebenhausen vorbeikommen, dass doch relativ viele Menschen Die schöne Lau kennen. Ich kannte sie nicht. Ich bin auch nicht aus Schwaben ursprünglich, wie man hört. Das ist eine Geschichte, also ich finde eigentlich die schönste Geschichte von Eduard Mörike. Und das geht um den Blautopf und um eine Wasserfrau, eine Nixe, die unter Wasser lebt und die keine Kinder bekommen kann, weil sie traurig ist in der Zeit, wo sie noch in Rumänien ist. Also eigentlich kommt sie aus Rumänien, aus dem Donaudelta, und ihr Mann versucht immer, der ist ziemlich alt, ja, und der versucht immer wieder einen Nachfolger zu zeugen. Das klappt nicht und sie ist traurig, auch aufgrund der Situation. Da kann die Bianca dann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, die Lau spielt. Und sie wird dann an den Blautopf geschickt und dort lernt sie das Lachen bei den einfachen Wirtsleuten.
Wie kamst du dann auf die Geschichte, wenn du es vorher gar nicht kanntest?
Also etwas über Mörike zu machen, das schwebt schon ganz lange so in meinem Gehirn, auch so in Gesprächen mit anderen Menschen, mit denen ich da schon zusammengearbeitet habe, weil Mörike einfach zweimal auf Kur in Bebenhausen war und wir natürlich, wenn wir in Bebenhausen spielen, immer was suchen, was irgendwo mit Bebenhausen und dem Schönbuch zu tun hat und nicht ganz fremd ist. Und wir wollten eigentlich ursprünglich etwas über den Dichter selbst machen und dann kamen wir auf Die schöne Lau und haben gesagt, das ist eigentlich eine total schöne Geschichte, die wir auch mit den Schönbuchgeistern verknüpfen können, weil es einfach in dieser Geisterwelt passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Die schöne Lau von Mörike und nicht ein Stück über Mörike.
Aber du hast es dann noch ein bisschen umgeschrieben, oder?
Ja, nicht ich, sondern wieder mal mit Volker Schubert zusammen fantasiert, wie können wir das so hinkriegen, dass es auch noch mehr mit dem Schönbuch zu tun hat, mit Bebenhausen. Und ich will jetzt nicht zu viel über die Details erzählen, aber die Schönbuchgeister, die bisher bei uns bei jedem Stück in Bebenhausen mitgespielt haben, spielen auch bei diesem Stück mit, und Friederike, die nachher auch hier noch vielleicht was sagen wird, spielt einen dieser beiden Geister, den Kappelgeist, und der andere ist der Ranzenpuffer.
Und was habt ihr aus dem Blautopf gemacht?
Der Blautopf, den haben wir sozusagen ein bisschen verwandelt. Wir spielen in der Kutscherhalle hauptsächlich und da gibt es ja so einen Abstieg, der so ein bisschen wie als würde man abtauchen, und das ist die Grotte der schönen Lau.
Und dann kommt sie trotzdem noch vor. Also, wir haben hier Figuren bei uns. Die Brigitte, habe ich mir sagen lassen, ist eine Erzählerin, ja?
Jein.
Jein.
Ja, insofern keine Figur, sondern eben Erzählerin.
Genau.
Ja, die Geschichte wird natürlich von etlichen Schauspielern dargestellt, aber ich zusammen mit einer anderen Erzählerin, wir verbinden das Ganze, und zwar meistens mit dem originalen Text von Mörike, was natürlich eine ganz bestimmte Atmosphäre, auch ein bisschen altertümliche Atmosphäre erzeugt, die ja dahin passt.
Und was zeichnet die Sprache denn aus von Mörike?
Es ist eben keine Alltagssprache für unsere Begriffe, sondern eine etwas altertümliche und poetische Sprache, mit der er die Geschichte erzählt hat. Sogar bis hin zu Worten, die man eigentlich nicht ganz genau versteht.
Kannst du ein Beispiel geben?
Es ist irgendwann von ferndigen Liedern und Tänzen. Ich glaube, es weiß gar niemand, was es wirklich heißt. Aber es ist eigentlich auch schön, so was Geheimnisvolles dann zu haben.
Wie hast du dich dieser Figur dann doch oder dieser Person, der Erzählerin und der Sprache dann angenähert?
Indem ich sie gesprochen habe. Ganz einfach, und zwar oft gesprochen, und habe die Erfahrung gemacht, dass einem diese Sprache sehr zu eigen werden kann und dass es eigentlich schön ist, sie zu sprechen. im Vergleich zum, ich habe erst einmal vorher mitgespielt, das Stück war eher in einer Alltagssprache verfasst. Das fand ich fast schwerer zu lernen als diese abgehobene, irgendwo auch abgehobene Sprache.
So eine Kunstsprache geht ja leichter über die Lippen.
Ja, vielleicht, weil sie dann zu dem Stück passt.
Ja, ich würde ganz gerne zur Sprache was sagen, weil das war dem Volker und mir ein großes Anliegen, dass diese alte Sprache eine Rolle spielt, weil man sie halt, eben weil man sie nicht kennt und weil sie so schön ist. Und wir haben eigentlich so vom Prinzip her ist es so, dass die Erzählerinnen immer in der alten Sprache sprechen. Und es gibt auch Texte von anderen Figuren, die jetzt original übernommen sind von Mörike, dass aber die Geschichte selber in unserer heutigen Sprache gespielt wird. So hat Volker es dann geschrieben. Und es war uns ganz wichtig, dass beides da ist. Unsere neue, moderne, aktuelle Sprache und die alte Sprache von Mörike.
So ein bisschen ein Clash of Cultures dann? Oder?
Ja, manchmal schon.
Die Zeiten.
Ja, aber es ist auch figurenbehaftet. Von daher gibt es da eine klare Klarheit in der Verteilung.
Was ist die Lau für eine?
Die Lau ist sehr traurig. Sie hat ihr Lachen verloren, sie hat ihre Freude verloren, eben wegen der Kinderlosigkeit. Und wie Helga schon gesagt hatte, sie geht dann zu den Menschen und lernt dort ihr Lachen wieder kennen, ihre Freude. Und besonders interessant ist es in dem Stück, dass ich Schwester Katharina spiele und die schöne Lau. Und beide haben was gemeinsam, nämlich beide sind kinderlos. Und das ist auch eine sehr emotionale Erfahrung, das dann zu spielen.
Wie kam es dazu, dass du eine Doppelrolle und auch die Hauptrolle spielt?
Ja, also es hat gut gepasst gehabt. Wir haben Improvisation gemacht am Anfang des Stücks und da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, auch in der Rolle der schönen Lau oder in der Rolle der Schwester Katharina. Und da diese doppelte Rolle zu spielen, schafft auch eine sehr schöne Verbindung, die eben das von früher von Mörike mit dem heutigen auch gut verbindet.
Ach, das ist eine alte Rolle und eine in der neuen Sprache spricht.
Ja, so könnte man es beschreiben, genau. Die Schwester Katharina spielt in der heutigen Zeit und die Geschichte der schönen Lau spricht Texte von Mörike, genau.
Und interagieren müssen die nicht miteinander?
Nein, also emotional bricht immer mal wieder eine Ebene auf während des Stücks, weil Schwester Katharina natürlich in sich selbst hineinschlüpft und Emotionen aus ihr geweckt werden, die sie vielleicht auch verdrängt hatte.
Und wie kannst du die Charaktere miteinander vereinen oder auch dann hin und her springen?
Ja, also das fiel mir eigentlich ganz leicht. Die Wasserfrau, die schöne Lau, ist ja ein Fantasiewesen und das hat mir dann auch ganz gut geholfen zu sagen, okay, das ist jetzt dieses Fantasiebehaftete und das andere ist wirklich im Nonnenkloster und das ist eine Schwester.
Und nochmal die Lau, also sie ist traurig und dann kommt das Lachen wieder. Was sind da für Entwicklungsschritte denn dabei? Weil das ist ja dann, glaube ich, auch nicht auf einen Schlag, oder?
Genau, also ich denke, dass es daran liegt, dass die Menschlichkeit da auch sehr betont wird und dass sie sich verstanden fühlt und auch mit der Ebene mit ihrer Schwester. Also sie besucht ihre Schwester und da sind ungelöste Konflikte und genau, sie fühlt sich aufgehoben und dadurch kann sie sich dann auch immer mehr öffnen und dann auch ihr Lachen wiederfinden.
Wie seid ihr beim Proben vorgegangen jetzt hier? Ihr probt ja schon eine ganze Weile und zwar, glaube ich, wahrscheinlich sicher auch lange nicht klar, ob es überhaupt stattfinden kann.
Ja, also das sollte ja eigentlich, die Premiere sollte eigentlich Ende Juni sein. Und dann kam plötzlich Mitte März diese Hiobsbotschaft mit der Corona-Geschichte und ich habe dann gesagt, nee, wir machen es trotzdem. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Es ist Sommer, es wird sich irgendwie eine Möglichkeit finden. Es war am Anfang sehr, sehr schwierig. Wir sind dann auch in der Kälte manchmal ich habe dann zum Teil eine Szene, wo 14 Leute drin spielen, einzeln geprobt, halbstundenmäßig, im Abstand von 2 Metern in Bebenhausen. Das war sehr anstrengend eine Zeit lang. Aber wir sind dadurch schon auch weitergekommen. Dann haben wir Videoproben gemacht, natürlich, wie alle Menschen versucht haben, irgendwie weiterzukommen über Zoom. Und haben dann halt regelmäßig beobachtet, welche Lockerungen sind möglich. Und Schritt für Schritt für Schritt sind wir dann dazu gekommen, dass wir dann mit allen proben konnten, so ab eigentlich ab der Zeit, wo die ursprüngliche Premiere hätte stattfinden können. Ab Mitte Juni haben wir dann langsam wieder mit allen proben können. Wir mussten den Spielort verändern, weil auf dem ersten Spielort wären die Zuschauer zu eng gestanden und konnten den zweiten Spielort beibehalten. Und jetzt haben wir jetzt eine schöne Lösung gefunden für den ersten Spielort. Und der Rest wird in der Kutscherhalle gespielt und wir haben natürlich jetzt viel weniger Zuschauer als eigentlich gedacht.
Erster Spielort, zweiter Spielort, ja, es ist Bewegung im Spiel.
Ja, die Zuschauer müssen sich diesmal nicht so viel bewegen wie zum Beispiel bei Herrschaftszeiten, aber sie dürfen ihre Stühle dann irgendwann umdrehen. Also Zuschauer sitzen die ganze Zeit. Der erste Teil oder der erste Drittel ist draußen, Open Air, und der Großteil spielt dann in der Kutscherhalle.
Wie habt ihr das dann quasi mit den Abstandsregeln auch beim Spielen? Wie hat sich das Stück dadurch auch verändert?
Ja, hat es auf jeden Fall. Also ursprünglich war geplant, dass wir viel mehr mit den Zuschauern auch interagieren, tatsächlich auch ins Spiel kommen, Sprechübungen oder Sprechspiele mit den Zuschauern machen, dass die Zuschauer in das Fest einbeziehen, was in dem Stück zentral eine Rolle spielt. Das mussten wir alles streichen. Und auch das Spiel selber hat sich natürlich verändert. Und es gibt ein paar Szenen, wo mit Masken gespielt wird. Die Kutscherhalle hat sehr einen guten Durchzug, eine gute Durchlüftung. Das ist ein großer Vorteil. Aber in einigen Szenen wird dann doch mit Maske gearbeitet, weil die Abstände nicht eingehalten werden können.
Wie war das für euch beim Proben und überhaupt quasi sich geistig, moralisch auf dieses Stück auch einzustellen in diesen Zeiten?
Da die Schöne Lau eine sehr emotionale Rolle hat, war es schwierig, diesen Abstand zu wahren. Einfach weil man nicht mehr so interagieren konnte, Zärtlichkeiten mussten anders ausgedrückt werden. Und da haben wir einfach gute Alternativen gefunden. Es ist ungewohnt, es ist anders, aber man kann Emotionalität auch mit Abstand zeigen.
Wie macht er das jetzt?
Ja, durch Gesten, also große Gesten, man berührt sich nicht, aber die Hände kommen aufeinander zu. Also man hat einfach gelernt, es anders auszudrücken.
Wie war das für dich?
Für uns Erzählerinnen ist es nicht so schwierig, weil wir ein Stück weit außerhalb der Szene stehen. Im wahrsten Sinn des Wortes auch meistens. Es gibt natürlich Stellen, wo man aufpassen muss, sich nicht zu nahe zu kommen. Aber die sind nur vereinzelt.
Und für das Gefühl jetzt als Gruppe, als Ganzes, was hat es da mit euch gemacht?
Da vermissen wir was. Zum Beispiel gibt es sonst, es ist eine Tradition des Generationentheaters bei den Proben, ein gemeinsames Mittagessen, wo jeder was mitbringt und man sitzt gemeinsam um einen Tisch. Das geht eben nicht. Aber das ist ein Zeichen für viele Dinge, die eben mit Abstand stattfinden müssen.
Aber für euch war es klar, ihr macht trotzdem mit.
Ja, ich glaube, zwischendurch gab es welche, die in der im Frühjahr sich zurückgehalten haben bei den ersten Proben. Aber eigentlich sind alle, wenn ich das richtig überblicke, dabei, die von Anfang an zugesagt hatten.
Und wie war das, diese Online-Proben? Wie kann man das vergleichen mit dem echten Agieren?
Also für mich war da ein starkes Defizit. Man kann lesen natürlich. Man kann mit verteilten Rollen lesen, aber darüber hinaus, ja, man sieht sich immerhin, aber darüber hinaus ist eigentlich kaum was möglich.
Wie war es bei dir, Bianca?
Genau, also so habe ich das auch empfunden gehabt. Ich fand es viel schöner, wenn man dann sich wieder trifft und zusammenspielen kann. Dann ist der Abstand auch gar kein Problem. Hauptsache, man kann auch auf die Weite hin miteinander interagieren. Und durch das Internet geht da leider was verloren. Aber Sprechproben konnten wir machen und das war auch ein Vorteil.
Wie bist du überhaupt zum Generationentheater gekommen?
Ich studiere hier in Tübingen und ich habe schon immer Theater gespielt und wusste, ich möchte in meiner Freizeit auch wieder Theater spielen. Und da bin ich ganz klassisch ins Internet gegangen und habe mich informiert. Und da habe ich das Generationstheater gefunden. Und ich finde es total klasse, dass da verschiedene Generationen miteinander spielen. Und dann wusste ich, da möchte ich hin.
Und gab es ein Casting oder wie lief das?
Also ich hatte der Helga geschrieben und wir hatten dann auch mal telefoniert und ich kam dann einfach zu den offenen Workshops, genau, und dann hat es funktioniert und dann war ich mit dabei.
So geht es generell? Man kann sich bei dir melden und dann guckst du? was genau möglich ist? Oder?
Also ja, genau, also so machen wir das. Ich war ja früher mal fest angestellt am LTT und hatte da auch schon das Generationentheater, lief es noch ein bisschen anders. Da habe ich einfach jeden dazugenommen. Jetzt ist es so, dass ich offene Workshops anbiete und man kann gegenseitig ausprobieren, ob man überhaupt miteinander kann und ob die Methode, mit der gearbeitet wird, die ja auch manchmal ein eigenes Engagement verlangt und mit dem eigenen Engagement dann auch die Stücke ändert oder entwickelt, ob man damit klarkommt und auch, ob man mit den anderen Menschen, die da drin sind, klarkommt. Und die Regel ist so, dass man bei 2 Workshops mitmachen soll und dann entscheidet gemeinsam, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn.
Wie war es bei dir, Brigitte?
Ich habe in meinem Berufsleben insofern mit Theater zu tun gehabt. Ich bin Musikerin und habe mit Kindern Kindertheater gemacht und Kinderopern. Und habe das sehr gern gemacht und oft in Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin. Aber ich habe immer vermisst, selbst auf der Bühne zu stehen. Und nachdem ich im Ruhestand war, dachte ich, jetzt kann ich das doch mal selbst ausprobieren und war dann sehr froh, dieses Generationentheater zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Weg. Ich glaube, auch über Internet.
Und was schätzt ihr so an dieser Art der Zusammenarbeit, dieser Art des Theaterspielens, wenn du es auch von anderen Zusammenhängen schon kennst, Bianca?
Also im Generationstheater, im Unterschied zu anderen Theatern, ist es ganz klasse, wie viele Altersgruppen mitmachen. Also man kriegt so viele verschiedene Ideen und gerade wenn man improvisiert, jeder hat ein bisschen einen anderen Standpunkt, jeder hat auch eine andere Lebenserfahrung und sich da einzubringen, das hat ja ganz viel Wert und auch fördert die Kreativität unheimlich. Und ich finde es einfach klasse, wenn auch mal, ja, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher auch von Jugendlichen gespielt wird oder da, ja, wenn man sich da einfach austauschen kann.
Bei dir, Brigitte?
Ja, es gibt ja sehr selten Gelegenheiten, wo man mit Leuten aus allen Generationen zu tun hat, außerhalb von Familie. Und das finde ich eine sehr schöne Gelegenheit, auch mit Kindern zu tun zu haben. Und ich schätze eigentlich besonders daran, dass man sich gegenseitig sehr ernst nimmt. Egal, zu welcher Generation man gehört.
Aber es ist manchmal auch eine Herausforderung wahrscheinlich, ne? Die verschiedenen Bedürfnisse oder auch den Alltag dann einzubauen in so eine, ja dann doch auch mit professionellem Anspruch, ne? Umgesetzte Produktion. Wie meisterst du das?
Ja, das ist logistisch manchmal ein Drahtseilakt, weil die Menschen eben, wie die Bianca jetzt gerade schon gesagt hat, aus verschiedenen Lebenswelten kommen, verschiedenen Alltag haben, eine verschiedene Zeitstruktur. Und von daher ist es von Probenplanung und so ist es manchmal schon schwierig, weil dann fehlt jemand und weil er arbeiten muss oder weil er früh ins Bett muss oder weil irgendwie jemand ein Familienfest hat. Das spielt eine große Rolle. In der Arbeit selbst finde ich es nur bereichernd. Also finde ich es total spannend, weil einfach sehr viele Ebenen aufpoppen, aufbrechen, weil sehr viele Ideen auch unterschiedlichster Art, wie die Bianca schon gesagt hat, zutage kommen, weil in der Improvisation einfach ein Kind mit 11 eine völlig andere Idee hat als ein älterer Mensch mit über 60 oder 70 oder eine Studentin. Also das ist, deswegen mache ich es ja auch schon so lange, also schon 24 Jahre inzwischen. Genau. Also das finde ich sehr bereichernd und immer wieder erfrischend. Aber in der Logistik ist es ein Drahtseilakt. Es ist wirklich eine Akrobatik, jedes Mal da hinzukriegen, dass man das zusammenbringt, weil es doch eine intensive Arbeit ist.
Wie kann so ein Eigenengagement aussehen, das, was du angesprochen hast?
Also in diesem Stück ist es ja so, dass wir einen Autor hatten. Ja, der Volker Schubert hat das Stück geschrieben. Da geht es dann um, passt der Text für die Rolle? Also da ist das Eigenengagement gefragt, ob der Text, so wie er geschrieben ist, auch sprechbar ist. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Also da können die Schauspieler mit einwirken, nicht bis zu dem Punkt, den Text komplett zu verändern, aber sich einfach mit dem Text zu verbinden, was ich ganz wichtig finde in der Theaterarbeit natürlich. Und dann gibt's Aufgaben, die man übernehmen muss, weil wir halt einfach ein freies Theater sind, das jetzt nur begrenzt Unterstützung bekommt. Und da gibt's Patenschaften. Also es geht jemand plakatieren, es baut jemand einen Teil vom Bühnenbild. Wir haben eine Kostümbildnerin, aber die Schauspieler treten auch selber mit der Kostümbildnerin in Kontakt, sodass es nicht alles über mich laufen muss, sondern auf dem direkten Weg. In den Improvisationen ist Kreativität gefragt, und wenn da was entsteht, was ich spannend finde, dann arbeite ich damit weiter. Also insofern gibt es ja ganz viel Freiraum auch für Schauspieler, sich da einzubringen.
Welche Aufgaben habt ihr übernommen?
Da ich körperlich nicht sehr fit bin, habe ich wenig andere Aufgaben übernommen. Aber es schließt natürlich immer wieder ein, zum Beispiel bei dieser Textgestaltung.
Also ich habe mir wegen dem Kostüm für mein eigenes Kostüm Gedanken gemacht und war dann viel mit der Kostümbildnerin auch in Kontakt und habe da geschaut, was ist umsetzbar, wie könnte das aussehen. Ja, genau.
Was trägst du?
Ich trage einen Ganzkörperanzug, Meerjungfrauenanzug ist, hauteng, und eine Krone trage ich auch dazu, und dann haben wir noch was ganz Tolles gefunden, und zwar Handschuhe, die aussehen wie Fischfinger zwischen den Fingern, genau. Also auch ein bisschen ausgefallener, aber total klasse.
Wie ist es darin zu spielen, zum Ganzkörperanzug?
Das geht ganz gut. Also es ist ja wie eine zweite Haut, und man zieht das an und zack, und dann ist man auch in der Rolle der schönen Lau.
Und wie musst du dich umziehen dann zur Schwester?
Das ziehe ich oben drüber, das Kostüm. Also da habe ich ja mein Nonnenkostüm oben drüber, und das geht gut.
Und dann wird die schöne Lau die Nonne, ja?
Zu Beginn des Stücks bin ich die Nonne und dann bin ich die schöne Lau. Also ich muss dann während des Stücks nicht mehr wechseln zwischen den Kostümen.
Dann ist es fest und bis zum Ende.
Genau, ja.
Da kann ich noch was dazu sagen, ganz kurz. Also der Beginn ist auch nochmal eine Anbindung an Bebenhausen, ans Kloster. Nämlich es ist ein Frauenkloster, das auf die Idee kommt, die schöne Lau zu spielen in unserem Stück. Und am Anfang sind alle Nonnen in dem Nonnenkloster, die sich was überlegen müssen, weil es eine neue Brandschutzverordnung gibt. Und die auf die Idee kommen, die schöne Lau zu spielen. Das ist der Beginn, und da ist eben die Bianca auch die Schwester Katharina. Und wird dann zur schönen Lau und bleibt dann die schöne Lau. Andere Schwestern wechseln die Ebene manchmal hin und her, also sind in der Rolle und wechseln dann aber auch wieder in die Schwestern, auf die Schwesternebene, und haben so eine Metaebene und blicken auf das drauf, was gerade passiert.
Frauenkloster und Brandschutz, das ist auch ein Kniff, ja. Dann ja. So ein Ausbild, was man aus der Moderne kennt, ja.
Genau.
Der Brandschutz.
Im Hier und Heute. Ja.
Aber Bebenhausen war kein reines Frauenkloster, oder? Das ist auch.
Es gab aber anscheinend mal eine Zeit, wo ein paar Nonnen im Bebenhausen gelebt haben. Also das ist so unsere kleine Anbindung an die tatsächliche Geschichte vom Kloster.
Wie oft an welchen Stellen kommen die Erzählerinnen zum Einsatz? Wie oft seid ihr da?
Eigentlich immer wieder. Also wir sind auch zunächst mal Nonnen. Und im Verlauf des Stücks, also im Verlauf der Geschichte, stellen wir eigentlich die Verbindung her. Und wir kommen eigentlich in jeder Szene vor. Oder kommentieren jede Szene und führen die Handlung weiter.
Also immer, immer auch, müsst ganz wach sein dann, ja? Also es ist eine tragende.
Ja, also wir greifen halt immer wieder ein. Weil ich weiß nicht, ob man die Geschichte hätte vollständig spielen können. Wahrscheinlich wäre es dann noch viel länger geworden. Vor allem wäre dann der Text untergegangen, dieser schöne Mörike-Text.
Am 13. September ist die Premiere, und ihr spielt am 13., 17. und am 18. September im Kloster und Schloss Bebenhausen.
Und am 19.
Und am 19. Ja. Auch noch, stimmt.
Genau.
Ja, vier Aufführungen im Herbst, abends, draußen, das ist auch nochmal eine gewisse, man muss da schon, glaube ich, die richtige Kleidung mitbringen auch. Ja,
ja, ich denke schon, also wir beginnen um 19 Uhr draußen. Draußen gibt es keine Lichtunterstützung, deshalb so früh um 19 Uhr. Es wird ja jetzt schon um 19:45 dunkel. Um 19:30 Uhr etwa sind die ersten zwei Szenen draußen beendet, dann geht man in die Kutscherhalle. Also wer kommt, sollte sich irgendwas Warmes zum Anziehen mitnehmen, weil selbst wenn es draußen noch warm ist, die Kutscherhalle, die erwärmt sich um diese Jahreszeit einfach nicht mehr so richtig.
Wir haben zwei weitere Figuren jetzt hier im Studio zur Helga, sind noch die Miriam und die Friederike jetzt gekommen. Und da ist jetzt ein Geist, ein Schönbuchgeist hier mit dabei. Du bist der Kappelgeist, Friederike, ja?
Ja.
Was ist das für ein Geist?
Ja, er ist ein Geist, der normalerweise im Schönbuch lebt, der aber jedes Mal mit seinem Kumpel Ranzenpuffer zusammen auftaucht, wenn in Beberhause gespielt wird. Und die Geister, die haben einen riesen Spaß dran, so ein bisschen aufzumischen. Also nicht wirklich zu zerstören, aber mitzumischen und aufzumischen. Und dadurch auch immer ein bisschen Verwirrung zu stiften.
Wie machen Sie das?
Indem Sie zum Beispiel die reguläre Spielerinnen ihre Kostüme klauen, in diese Kostüme schlüpfen und dann als Lakaien da mit dabei sind. Während die Originalspielerinnen per Schlaftrunk ausgeschaltet sind.
Das haben Sie denen auch reingemischt oder wie kriegen
die? Ja, das haben Sie dann schon hingekriegt, dass die den trinken.
Was gibt's da für einen Cocktail?
Natürlich Schönbuchkräuter mit Fliegerpilz, so ungefähr.
Miriam, du hast gerade auch so erwartungsvoll zu dem Geist hinübergeschaut.
Ja, das liegt daran, dass ich die Schwester bin, die hier betäubt wird.
Ach so, ja. Und hast es jetzt in Proben schon diverse Male kosten müssen?
So, zum Glück, die Schönbuchkräuter mit Fliegenpilz werden bei uns durch Wasser ersetzt. Deswegen noch bin ich verschont geblieben. Aber ich habe Angst vor der Deniere.
Ach so, dann am Ende wird dann vielleicht wirklich ein.
Ja, mir wurde berichtet vom Dernierenstreich.
Ja, wie kommst du dazu, das von ihm, von dem Geist Kredenz zu bekommen?
Das ist nicht unbedingt meine Schuld. Meine Rolle Schwester Ruth ist eher ein Mittel vom Zweck. Im Allgemeinen bin ich eher so ein bisschen hinter den Kulissen zugange. Und naja, zwei Rollen brauchten die Geister halt. Deswegen sind das ich und meine Spielpartnerin Hannah.
Und Schwester Ruth, was ist das für eine?
Im Prinzip kein auffälliger Charakter. Ein bisschen konservativ. Sie lebt gerne ein bisschen zurückgezogen im reinen Nonnenkloster. Ist auch im Bezug mit Männern nicht unbedingt eher so wahnsinnig gut, auf sie zu sprechen. Und fühlt sich unter Frauen sehr wohl.
Da ist sie im Frauenkloster richtig dann, ja?
Ja, genau. Ja.
Wie kamst du zu der Rolle?
Wie ich dazu kam, das war nicht unbedingt meine Entscheidung. Wir wurden verteilt.
Und was glaubst du, was hat dich geeignet?
Das ist eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, glaube ich, es ist ganz und einfach Kraft. Weil als Schwester Ruth bin ich eigentlich die Hälfte des Stückes damit beschäftigt, irgendwelche Requisiten durch die Gegend zu tragen.
Ja, also ich würde nicht sagen, es ist nur Kraft. Wir haben ja wirklich oft Casting gemacht. Wir haben immer wieder geguckt, wer passt in welche Rollen. Also man muss sich das so vorstellen, da gibt es 19 Schauspielerinnen, Spieler und es gibt viele Rollen und dann muss entschieden werden, wer spielt welche Rolle, wer passt, wer kann auch gut zusammenspielen. Und für mich war die Entscheidung, dass Miriam die Schwester Ruth spielt, auch in der Kombination mit der anderen Schwester. Also wir haben ja so ein paar Schwesternpaare und da gibt es eben dieses etwas konservativere Schwesternpaar, was aber auch gut zusammenspielen muss, nämlich mit der Hannah. Und dann gibt es dieses freche, männerlustige Schwesternpaar, die so einfach noch jünger wirken als die anderen beiden oder auch jünger sind. Und die spielen auch eng zusammen. Und das war mit einer Entscheidung so für die Rollenverteilung.
Paarbildungen ja, dran. Genau. Was gefällt dir an der Rolle?
Die Rolle macht schon Spaß, auch wenn ich nicht so wahnsinnig viel Zeit auf der Bühne verbringe. was vor allen Dingen daran liegt, meine persönliche Lieblingsszene. Das ist eine kleine Rolle eher. Ruth ist im Spiel der schönen Lau eine namenlose Bäuerin, die eine kleine Geschichte am Lagerfeuer im Prinzip für die Lau nachspielt, zusammen mit ihrer Mitspielerin Hannah auch. Und da geht's auch um einen Zungenbrecher. Also, es leite Klötzle Blei, glei bei Blaubeure, glei bei Blaubeure, leite Klötzle Blei. Ich habe ewig gebraucht, bis ich diesen Zungenbrecher konnte. Und ich muss im Prinzip einen Diener spielen, den ein Bleilot verrückt gemacht hat. Ist eine umständliche Geschichte, aber ich darf dann da auf dem Boden sitzen, zusammengekauert, vor und zurück wippend und diesen Satz sprechen. Ich liebe diese Szene.
Echte Lieblingsszene und auch schwäbisch quasi, ein schwäbischer Zungenbrecher.
Ja, das ist das Einzige auf Schwäbisch, was ich kann.
Aber das ist ja dann gleich auch eine Herausforderung und ein Highlight auch. Ja. Mhm. Was ist deine Lieblingsszene, Friederike?
Meine Lieblingsszene? Ist im Grunde genommen, es gibt eine Szene, da träumt die Lau und sie muss zum Schluss über diesen Traum lachen, was eins von diesen fünf Lachern ausmacht. Die zwei Geister unterhalten sich dann danach, was denn das jetzt war und wie das jetzt war. Und die Szene liebe ich eigentlich sehr, weil der Kabbelgeist sich da so richtig schön aufspielen kann. Und der große Versteher spielt und sowieso der ganze Durchblick hat. Ja, die mag ich sehr.
Was reizt dich an deiner Geisterrolle?
Zum einen finde ich schön, dass ich schwäbisch reden darf. ja, dieses Schalkhafte, dieses Freche, dieses immer so ein bisschen da aufmische, spiele ich sehr gern.
Wie war da das in der Probe? Wie hast du dich dieser Rolle quasi dann genähert und da den Charakter herausgearbeitet?
Ja, das war insofern spannend, weil wenn man erst mal hört Geist, dann ist es ja mehr so versteckt, vorsichtig, schleichend, heimlich. Und diese Rolle hat sich im Grunde genommen im Lauf der Probe total geändert in einen recht handfeste Geist oder zwei recht handfeste Geister, würde ich sagen.
Also die waren am Anfang luftiger und sind handfester geworden?
Die waren vorsichtiger, die waren versteckter, die waren heimlicher. Und inzwischen sind sie wirklich so, also wenn wir hier mitspielen, dann spielen wir hier mit. Dann braucht da nichts Heimliches und nichts Verstecktes zu sein.
Das ist auch so eine Entwicklung, wie du es beschrieben hast, die durch quasi Eigeninitiative auch sich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich auch eine Weile gesucht. In der Zeit, wo man jetzt noch nicht wirklich irgendwo proben durfte, waren wir dann bei Friederike auf ihrer Terrasse in Reutlingen und haben dort geprobt, weil da Platz war. Oder auch im Wohnzimmer. Und haben gesucht, ja, wie unterscheiden sich die Geister, was sind die Charaktere von diesen Geistern, wie spielen die zusammen? Und da haben die beiden dann auch mal alleine geprobt, ohne mich, und Sachen weiterentwickelt und gesucht, bis dann irgendwann sich die Rollen so rauskristallisiert haben. Und das ist natürlich immer für mich auch wichtig, dass die Schauspieler sich komplett versuchen, zumindest mit der Rolle zu identifizieren, soweit möglich. Ja, es funktioniert nicht immer 100%, aber je mehr man da drankommt, desto authentischer ist einfach das Spiel. Und ich finde, die beiden haben das wirklich so für sich gut gegriffen jetzt.
Ja, ich denke, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass dieses sich reinarbeiten in eine Rolle immer auch was damit zu tun hat, die eigenen Klischees aufzubrechen. Dazu muss man eigentlich erstmal durch alle Klischees durch, bis man dann diesen Weg gefunden hat. Und dann geht es erst auf und dann kommen die ganzen Möglichkeiten wirklich raus.
Das heißt, da ist auch jede Menge von dir selber drin?
Ist immer, klar. Klar, immer auf viele Sachen, die man vielleicht so im normalen Leben gar nicht lebt, die aber in einem drin steckt, und das macht ja auch dann den Spaß, Seite von sich rauszukitzeln, die man selber noch gar nicht kennt.
Was gibt es eigentlich, diese Geister, die gibt es ja schon wirklich, ne? Also zumindest die Legende, genau. Ne, von den Geistern. Was wisst ihr darüber, die Schönbuchgeister?
Also das ist unterschiedlich. Also den Ranzenpuffer, den gibt es in der Sage im Schönbuch. Der lebt im Schönbuch und der liebt es, Spaziergänger und Wanderer zu erschrecken. Beim Kabbelgeist habe ich auch nachgeforscht, denn der Kabbelgeist ist eine Erfindung. Den Kabbelgeist gibt es ursprünglich im Schönbuch nicht. Aber wir haben ihn jetzt einfach dort angesiedelt.
Und wer hat ihn erfunden?
Den gibt es schon länger in deine Stücke, Helga, gell?
Ja, den gibt es schon seit Herrschaftszeiten. Das hat ja auch der Volker geschrieben. Und Volker hat auch tatsächlich recherchiert. Also es gibt Geschichten über den Kappelgeist. Das ist jetzt so lange her, dass ich die genaue Geschichte nicht mehr im Kopf habe. Aber es gibt eine Geschichte über den Kappelgeist.
Aber der nicht auch im Schönbuch.
Genau. Und der auch ein Schicksal mit sich herumträgt. Und dann gibt es auch, damals hatten wir noch die Weiße Dame, auch eine Figur, auch ein Geist, den es in den Geschichten gibt, aber nicht so präsent jetzt wie der Ranzenpuffer. Es gibt ja auch Kneipen, die hier essen, hier Ranzenpuffer, dein Hirschau, glaube ich. Also den Ranzenpuffer kennt, glaube ich, fast jeder, der im Schönbuch unterwegs ist. Und die anderen Geister, die sind zum Teil jetzt nicht so angesiedelt im Schönbuch. Aber wir haben die zusammengebracht, ja, weil sie auch was mit dem Wald und mit dem Schönbuch zu tun haben.
Und was hat man zum Thema Klosterleben recherchiert? Was gab es da denn dann noch zu den Rollen, zu den Figuren, zum Leben im Kloster?
Das wir hatten engen Kontakt mit mehreren Nonnen, haben uns mit denen auch getroffen im Vorfeld, mit denen Gespräche gehabt. Wie ist es denn im Kloster? Ist es realistisch, dass Nonnen Theater spielen? Und ich wusste auch relativ wenig über das Klosterleben und fand das sehr erstaunlich, dass also das wirklich sehr modern ist auch. Und eine der Schwestern, Domenica, hat auch bei den Kostümen dann mitgeholfen sogar, also eine Schwester, mit der wir Kontakt hatten. Volker hat sich auch nochmal, also der Autor hat sich nochmal mit einer Schwester privat getroffen und mit ihr gesprochen. Wie ist das eigentlich im Kloster? Was ist realistisch und was kann man spielen?
Vom Kostüm her ist es ja klassisch oder kann man da auch ein bisschen variieren? Was hat denn die Nonnen, das Nonnenkostüm?
Naja, also die Nonnentracht ist eigentlich schon, wie man sich vorstellt. Also schwarze Kutte, weißer Kragen und dieses Haubenteil. Ich weiß nicht, wie es heißt, muss ich sagen. Aber einige Schwestern geben dem Ganzen halt schon so ein bisschen eine persönliche Note. Sei es jetzt. Beispielsweise eine Schwester hat eigentlich immer eine Frauenzeitschrift dabei, die ab und zu rausfällt. So im Stil kann man sich das vorstellen.
Wie viel kann man von sich selber in so eine Rolle da reinmachen wie bei dir?
Oh, das ist schwierig. Also für die anderen kann ich nicht sprechen, selbstverständlich, aber von mir selbst kommt da eher weniger rein. Ich gebe zu, meine Rolle ist teilweise etwas vorlaut. Das ist sehr viel von mir. Ansonsten muss Helga mich teilweise schon zurückpfeifen, weil ich leider die schlechte Angewohnheit habe, zu fluchen wie ein Seemann. Und das kann ich als Schwester natürlich nicht bringen.
Das wäre doch auch ein guter Tipp, oder?
Ja, ich fände es lustig, aber brauch sie.
Ja, Helga.
Es muss letztendlich halt zusammenpassen, ja. Und wenn so ein Fluch von der Schwester kommt, dann muss man den dann natürlich bearbeiten. Das heißt, es muss eine größere Funktion, also muss irgendwie man kann es nicht einfach stehen lassen, so. Und da ist eine Entscheidung manchmal, wo ist der Fokus gerade drauf und wo geht man entlang. Also ich finde es sehr charmant, aber es gibt dann so Entscheidungen, die einfach wieder den Fokus in den Mittelpunkt rücken.
Sehr diplomatisch. Ja. Was hat denn der Kappelgeist an? Wie sieht denn der aus?
Der Kappelgeist, der hat eine so olivgrünfarbige Zottelhose mit einem Jackett, grün-beige, so bis zum halben Oberschenkel. einen relativ großen schwarzen Hut und er hat immer einen Stock dabei.
Und den setzt er auch ein?
Ja.
Wie?
Zum Beispiel mischt er mit und lässt eins von den Kindern, die nachts aufstehen und die schöne Lau angucken wollen, lässt er stolpern. In dem Augenblick ist er unsichtbar, was man sieht immer, die haben das Glötzleblei, dieses magische Glötzleblei. Und können sich sowohl
geklaut.
Sichtbar.
Bitte?
Geklaut. Geklaut, ja, ja. Können sich sichtbar und unsichtbar machen damit. Unsichtbar sieht man immer, wenn die Geister die Brille aufhaben. Sichtbar sind sie, wenn sie dann zum Beispiel, wie vorher erwähnt, die Lakaien spielen. Dann spielen sie ja total offen mit und da sind sie sichtbar ohne Sonnenbrille. Das sind so die Requisite vom Kappelgeist. Der Ranzepuffer ist da etwas bedeckter, der hat auch einen schwarzen Hut, hat einen dunkelgrauen, langen Regenmantel und pinke Schuhe.
Auch eine farbige Note. Also das ist auch nochmal so eine Ebene mit Sonnenbrillen und sichtbar und unsichtbar?
Ja, also die Lau ist ja ein Fantasiewesen. Die Lau hat aber die ist ein Halbwesen, weil ihre Eltern nicht beide Geister waren, sondern sie hat eine Hälfte, ist von ihr auch Erdwesen, also Mensch. Und dadurch hat sie auch die Möglichkeit, mit den Menschen so in Kontakt zu treten. Und sie kennt aber dieses Leben der Menschen nicht, weil sie immer in der Geisterwelt gelebt hat. Und auf der Geisterebene begegnet sich irgendwo eben auch die Schönbuchgeister und die schöne Lau. Und bei uns ist es so, dass der Schluss ein anderer ist als bei Mörike. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, die Lau kehrt nicht zum alten Nix zurück ins Donautal.
Sondern sie bleibt womöglich im Schönbuch.
Ja,
genau. Da habt ihr euch auch, darf man das da so, ist alt genug, dass man das dramaturgisch bearbeiten
Mörike,
darf?
Ja, Mörike, glaube ich, würde drüber schmunzeln.
Da gibt es also keinen Verlag, auch den man um Erlaubnis fragen muss?
Nein, also das ist einfach die alte Geschichte und Volker hat die ja aus dem Ursprungstext entwickelt und wir haben auch viel diskutiert darüber, will eine junge Frau mit so einem alten Mann weiterleben, bei dem sie eigentlich jahrelang traurig war und tote Kinder geboren hat, und haben entschieden, dass das einfach nicht wirklich der Weg ist, den unsere schöne Lau gehen soll, und deswegen gibt es einen anderen Schluss und da haben die Geister maßgeblich was mit zu tun, mit diesem anderen Schluss.
Was gibt es sonst noch alles zu tun jetzt bis zur Premiere am 13.?
Ja, Proben. Dann machen wir auch einen kleinen Film, der dann auf der Website ist, denn wir werden weiterspielen, hoffentlich, wenn Corona nicht alles durcheinander bringt. Ab Mitte Juni 2021 soll es nochmal 8 Vorstellungen geben und wer weiß, mit wie vielen Zuschauern, das wird sich zeigen, ob es dann mehr gibt. Wir werden dann irgendwann ab April wieder Aufnahmeproben haben und dafür muss alles jetzt gut organisiert sein und auch gut aufgeschrieben sein und gut festgehalten sein, damit die Wiederaufnahmeproben auch nicht wieder 5 Wochen am Stück Proben sind. Die Requisiten müssen gepflegt werden, verstaut werden, die Kostüme. Und jetzt gibt es noch einfach Schluss. Gibt einfach noch ein paar Kleinigkeiten zu feilen. Es gibt noch ein bisschen Werbung zu machen für die letzte Vorstellung, weil es da noch ein paar Karten gibt. Die anderen sind schon ausverkauft. Das, was so vor der Premiere einfach auch ansteht.
Die Premierenfeier planen?
Genau, wir werden aber nicht an der Premiere feiern, weil das ein Sonntag ist und der erste Schultag dann am nächsten Tag, die Kinder in die Schule kommen nach einer langen Ferienpause, sondern wir feiern die Premiere praktisch nach unserer letzten Vorstellung. Das ist ein Samstag und da kann es ins Offene gehen.
Und für diese Vorstellung gibt es noch Karten? Samstag, genau, 19. September. Über das LTT funktioniert das alles, ja?
Genau.
Die schöne Lau auf Tour, Generationentheater, Zeitsprung. Jetzt am Sonntag ist die Premiere, die ist schon ausverkauft. Kannst du da eventuell noch Rückläufer geben?
Man kann versuchen, zur Abendkasse zu kommen, aber wir dürfen natürlich niemanden zusätzlich reinlassen, so wie das jetzt in der Vergangenheit manchmal ging. Es ist einfach ja durch Corona beschränkt. Aber natürlich, wenn jetzt jemand nicht kommt, dann können wir diese Karte wieder verkaufen, sofern das von der Platzstruktur her passt.
Wie viel passen da insgesamt rein jetzt?
Wir haben ja eine Abstandregelung von 1,50 Meter zwischen jeweils zwei Plätzen. Und wenn jetzt jemand alleine kommt, sitzt er dann alleine auf dem Doppelplatz. 46 Zuschauer können wir unterbringen. Mehr geht wegen Corona nicht. Eigentlich hätten es 130 sein sollen.
Die sitzen dann in der Kutscherhalle und vorher, wie ist vorher, es da beim wenn es so ein bisschen frei ist, draußen
spielen? Genau, da gibt es auch Stühle, die sind vorher fest von uns eingerichtet und das Einzige, was passiert ist, zwischen der Szene 1 und 2, nimmt jeder seinen Stuhl in die Hand und dreht ihn um 180 Grad an Ort und Stelle und dann bleibt die Sitzordnung gleich, nur in die andere Blickrichtung.
Und dann nimmt man die Stühle mit in die Halle?
Nee. Das ist auch das geht nicht bei Corona, sondern wir bestuhlen doppelt.
Ganz schöner extra Aufwand, ja. Aber die Kunst, ihr habt, glaube ich, auch den inneren Drang, das einfach zu machen. Und es muss ja auch weitergehen. Ja. Wir wollen es ja auch sehen.
Ja, also das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, das doch zu machen. Weil sowas einfach dann fallen zu lassen, wenn man mittendrin dann aufhört, ich finde, also für mich ist es so, lieber ein bisschen mehr Stress und dann geht man den Weg, wenn es irgend machbar ist, als jetzt irgendwie was so halbfertig ist, in die Schublade zu stecken. Und also mich persönlich hätte es frustriert, das einfach fallen zu lassen, weil sehr viel Vorarbeit schon gelaufen war, das Stück eigentlich fertig geschrieben war und so kommt es jetzt auf die Bühne.
Und auch für die Gruppe ist es ja ganz wichtig, glaube ich, ne, noch diese Gemeinschaft auch noch zu haben, oder? Hier, ne, in der. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, toi, toi, toi für die Premiere am Sonntag und auch für die weiteren Aufführungen. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.